Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agile Around the World. Ich habe heute mal wieder zwei Gäste bei mir, nämlich die Irmi und die Jasmin. Die beiden haben eine Firma gegründet, mit der sie Teamentwicklungsworkshops mit Pen and Paper anbieten. Also mal ein wieder etwas vom Standard abweichendes Thema. Ich bin sehr gespannt auf die Folge. Schön, dass ihr beiden da seid. Ihr dürft euch gerne noch ein bisschen weiter vorstellen. Hallo.
Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir mit dabei sein dürfen. Genau, mein Name ist Jasmin Houston. Ich bin 35 und studierte Physikerin. Hab die Physik aber hinter mir gelassen, um zusammen mit Irmi, genau, Trevor for Hire, zu gründen, um unsere große Leidenschaft des Pen-and-Paper-Rollenspiel endlich an die Bürotische dieser Welt zu bringen.
Ja, auch von mir nochmal vielen, vielen Dank. Genau, ich bin die Irmi, studierte Biotechnologin und ganz genau wie Jasmin habe ich diesen Part meines Lebens hinter mir gelassen. Ich finde es immer sehr schön, wenn wir, ich glaube, wir wurden noch nie so angekündigt, aber es fand ich sehr schön, vom Standard abweichend, dass als Wissenschaftlerin natürlich nochmal eigentlich ein Problemfall dann, ne? Aber bei uns ja durchaus positiv besetzt.
Na gut, ich meine, da wird es ja erst wirklich richtig interessant, ne? Also, wenn wir keine, auch in der Wissenschaft, keine von den Erwartungen abweichenden Erkenntnisse hätten, dann wäre es, glaube ich, alles auch ziemlich langweilig und wir würden auch nicht so richtig vorankommen. Also ich finde es positiv.
Das stimmt, aber es ist doch immer frustrierend, wenn man seine Experimente macht und dann kommt was anderes raus und erstmal ist dieser so, oh, es ist noch viel mehr Arbeit, als ich dachte. Das ist ja der erste Impuls und dann kommt erst die Freude über die Entdeckung.
Und erstaunlicherweise sind wir da auch ganz schnell schon wieder beim Thema Teamentwicklung. Also da geht es mir auch ganz oft so, dass ich mir denke, so Mensch, ich habe es mir doch irgendwie viel einfacher vorgestellt oder ein ganz anderes Outcome vorgestellt und jetzt passieren wenig erwartete Dinge und jetzt darf ich damit umgehen. Also tatsächlich interessante Parallelen schon, mit denen ich gar nicht gerechnet hätte. Ich finde es irgendwie total cool, dass ihr beide aus dem naturwissenschaftlichen Bereich kommt. Also ich habe da sehr großes Interesse, also vor allem Physik ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Wenn ich mich nicht mit agilen Themen oder Musik befasse, dann gerne mit Physik. Das ist sehr cool. Habt ihr denn beide in den Berufen auch gearbeitet eine Zeit lang oder euch dann seid dadurch dann in eure jetzige Tätigkeit gekommen oder wie ist das passiert?
Das ist eine unterschiedliche Antwort für uns beide. In meinem Fall war das so, ich habe tatsächlich nie als Physikerin gearbeitet. Also ich habe den Master in theoretischer Physik gemacht und wusste aber schon lange, ich werde nicht als Physikerin arbeiten. Also da kann ich meine Stärken nicht ausspielen. Da haben auch andere eine größere Leidenschaft für. Und bin dann in einen Konzern gegangen, habe eine klassische Konzernkarriere angestrebt. Ne? So habe mit Prozessmanagement angefangen, wäre dann auch bald Führungskraft geworden und so weiter. Und habe aber gemerkt, das ist ein Weg, den kann ich gehen. Aber das ist eigentlich nicht mein Weg. Und dementsprechend war dann der Weg in die Selbstständigkeit, in die Gründung leichter, als man das vielleicht denken würde.
Cool.
Ja, ich habe tatsächlich ein paar Jahre nach meinem Master als Wissenschaftlerin gearbeitet, auch ganz klassisch im Labor. Also ich war so in der Prozesstechnik, Mikrobiologie unterwegs. Ich habe an Pilzen geforscht, was eine sehr große Leidenschaft von mir ist und war und ist. Genau, und habe dann aber auch fest, also das wäre ein eigener Podcast, ne, warum Leute die Wissenschaft verlassen. Aber nee, 12 for Hire kam irgendwie ja auch am Anfang sehr nebenbei noch. Also das am Anfang war gar nicht beabsichtigt von uns, das wirklich Vollzeit zu machen. Das war ein, das ist was Cooles für nebenbei. Und ja, als ich dann mehr und mehr festgestellt habe, dass die klassische wissenschaftliche Karriere für mich nichts sein wird, beziehungsweise dass ich da nicht so reinpasse, ja, gab es dann 12 for Hire einfach schon. Und dann war das so, das klingt auch sehr spannend und das klingt nach was ganz anderem vor allem. Also es war auch so ein bisschen Flucht nach vorne irgendwo. Ich wollte nie selbstständig sein. Es war nie was, was mir in Sinn gekommen wäre. Und muss sagen, dass das für mich eine der größten Überraschungen war, wie sehr mir das jetzt tatsächlich taugt einfach. Also wie gern ich das jetzt mache und wie gut ich da klarkomme.
Dann würde ich kurz noch eine kleine Anekdote von mir einstreuen, bevor wir weitermachen. Da hatte mich jetzt auch dein Werdegang, Jasmin, etwas dran erinnert, weil ich habe ein duales Studium gemacht im Bereich Elektrotechnik mit der Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration. Und als ich mich dann nach dem Abi da beworben habe, dachte ich so, ja, okay, das, was die anderen Bewerber, BewerberInnen vorzuweisen hatten, das kann ich nicht matchen. So, ich hatte zwar echt gute Noten, aber so das Ganze rundherum, was sie sonst noch gemacht haben, ja, das kann ich nicht matchen. Und beim dualen Studium, da wird es ja nicht nur auf Noten ankommen und also keine Chance. Bin da raus, habe gesagt, okay, komm, ich schreibe mich einfach für Physik ein, finde ich cool. Mache ich dann, starte ich dann mit. Hatte mich dann auch schon so daran gewöhnt und so ein bisschen ausgeballt, wie das so sein könnte, als Physiker zu arbeiten. Und ja, dann habe ich den Job offensichtlich doch bekommen, schönerweise. Und dann ging es halt auch so ein bisschen weiter und das erinnerte mich jetzt ein kleines bisschen an das, was du zum Schluss gesagt hast, Irmi. Denn ich war dann lange Zeit so in dem Mindset, okay, ich bin halt Techniker, ich interessiere mich auch für Physik und sowas. Ich will schon mit sowas wie Projektmanagement und all diesen ganzen, auch so zwischen zwischenmenschlichen Themen eigentlich überhaupt nichts am Hut haben. Ich will hier Technik machen, das ist meine Stärke. Und ja, dann bin ich schnell in den Bereich reingerutscht und habe dann festgestellt, dass ich das irgendwie viel, viel cooler finde und einfach viel, viel erfüllender finde, tatsächlich mit Menschen zu arbeiten. Und ganz wichtiger Punkt, der mich natürlich dazu gebracht hat, in die Richtung des Scrum Masters zu gehen, war einfach zu sehen, okay, ich merke, dass Projekte auf die immer gleichen Art und Weise fehlschlagen, dass immer an den gleichen Ecken und Enden irgendwie ja hakt und die gleichen Fehler gemacht werden. Ja, das ist vielleicht das Sinnvollste, statt sich immer wieder darüber aufzuregen und damit zu leben, vielleicht mal irgendwie was daran zu ändern. Und damit habe ich ja mit dem Scrum Master einfach einen Beruf, der genau aus diesem besteht, mehr oder weniger, und das finde ich sehr toll daran. Von daher sehr, sehr cool. Aber dann erzählt uns auch gerne noch mal ein bisschen mehr darüber, wie ihr dazu gekommen seid. Also erstmal euch überhaupt für das Thema Teamentwicklung zu interessieren. Ich meine, bei dir, Jasmin, wenn du eine Führungskarriere bevorstehen hattest, kann ich mir da schon so ein bisschen was vorstellen, aber der Weg zum Pen und Paper als Mittel dafür ist ja vielleicht doch noch ein bisschen weiter.
Ja, der kam auch gar nicht aus diesem Interesse, da diese klassische Konzernkarriere zu fahren, sondern das ging schon ganz früh im Studium los. Also Irmi und ich haben lange Jahre privat miteinander gespielt natürlich, kennen uns eben auch aus dem Studium. Und je länger wir gespielt haben, desto mehr kam so, merkt man einfach so, was man über sich selbst lernt, wenn man Pen-and-Paper-Rollenspiele spielt und aber auch, wie man die anderen kennenlernt. Ja? Also man lernt Leute auf so eine ganz besondere, tiefgreifende Art und Weise kennen. Da muss man nachher nicht mal wissen, wie die Person eigentlich heißt. Ja? Und dann kam dieser Gedanke mehr und mehr, eigentlich schreit es nach Teambuilding. Und wir waren aber noch mitten im Studium, keine Ahnung von Gründen, Selbstständigkeit, Gedanken wieder irgendwo verloren. Und dann gab es dann auch immer mehr Leute in unseren Bekanntenkreisen, die dann schon im Job waren und die dann irgendwie immer erzählt haben, so, ah, bei uns im Meeting heute war wieder dieses und jenes und von ihren Projekt- und Teamproblemen erzählt haben. Und zum einen ist es natürlich genau wie du sagst, du hörst irgendwie immer das Gleiche. Und vor allem ist uns dann aufgegangen, eigentlich haben wir am Pen-and-Paper-Spieltisch gestern Abend exakt genau die gleiche Situation gehabt. Es ging halt um Orks, aber das Prinzip war das gleiche. Und dann haben wir gedacht, das muss man doch irgendwie ins Unternehmen kriegen können, weil das so einen krassen Mehrwert haben kann. Genau, und da ging das dann so langsam los.
Finde ich total cool. Es klingt auch super schlüssig, wenn ich das so höre, aber ich glaube, auf den Gedanken wäre ich im Leben nicht gekommen. Jetzt muss ich allerdings auch gestehen, dass ich tatsächlich kein Fan von Pen-Paper-Rollenspielen bin bisher. Vielleicht kriegt er mich da aber auch noch eines Besseren belehrt und überzeugt. Mal schauen.
Ja, die geheime Mission von 12 for Hire ist einfach mehr Leute ins Hobby holen. Nee, also das ja, kommt natürlich bei uns aus einer absoluten Leidenschaft heraus. Ne? Also das ist, diese Beobachtungen waren da, aber die waren eben auch da, weil wir super leidenschaftlich für Pen-and-Paper-Rollenspiele sind, weil das unser großes, großes Hobby ist. Ist ja auch was, ist auch einfach ein sehr zeitintensives Hobby. Also wenn man das wirklich machen möchte, also wirklich, wirklich viel machen möchte, dann muss man das auch priorisieren. Und ich glaube, die meisten Pen-and-Paper-Spielenden haben irgendwann den Gedanken, Mensch, aber wie könnte ich denn das beruflich machen? Oder wie könnte ich denn, der Gedanke ist immer, wie könnte ich denn eigentlich den ganzen Tag Pen and Paper spielen? Und dann ist natürlich der Schluss, du musst dafür bezahlt werden. Und dann überlegst du dir, wie schaffe ich denn das beruflich zu machen? Also das ist schon auch so eine Seite, aus der das kam. Und warum wir da vielleicht auch, ich sag mal, die Fühler so ausgestreckt hatten immer in, was kann man denn tun? Was, in welche Richtung kann man denn das bringen? Gepaart mit dem, was Jasmin auch vorhin angesprochen hat, dass wir auch einfach so ein unglaubliches Potenzial erkannt haben im Pen and Paper, weil wir beide so viel über dieses Spiel, also durch dieses Spiel über uns gelernt haben, über unsere Freunde oder Bekannten gelernt haben. Und wir dachten, das muss man doch sinnvoll, also das müssen wir doch weitergeben können, das müssen wir doch mehr Leuten irgendwie zugänglich machen können, das muss sich doch utilisieren lassen, ne? Genau.
Ja, dann cool, dass ihr eine Möglichkeit dafür gefunden habt, auf jeden Fall. Ich stelle mir das auch relativ charmant vor, weil viele Menschen im beruflichen Kontext, mit denen man so zusammenarbeitet, dann vor allem bin ich ja jetzt auch in der Softwareentwicklung unterwegs, das heißt, da hat man ja auch den einen oder anderen relativ klassischen Nerd irgendwie so dabei. Die kriegt man halt vielleicht auch gar nicht so begeistert für, wir machen jetzt einfach mal Teamentwicklung und beschäftigen uns mal mit unseren Persönlichkeiten und der Art und Weise, wie wir kommunizieren. Wenn man das so ganz klassisch verkauft, ist es nicht ganz einfach, die Leute da immer alle mitzuziehen. Und aber quasi diese Abstraktionsebene da reinzubringen, wir reden ja gar nicht über uns selbst, sondern über die Charaktere in dem Spiel, finde ich einfach super charmant. Könnt ihr darüber noch ein bisschen mehr erzählen, wie das so abläuft?
Ja, ein Hauptpunkt, den du da gerade so indirekt mit angesprochen hast, ist auch so eine gewisse, ich sag mal, Workshop-Müdigkeit. Ne, gerade jetzt die IT-Teams, gerade die ganze Softwarebranche, ne, da steckt ja super viel Geld drin, da steckt super viel Aufwand drin. Die Teams sollen alle High-Performance, High-Efficiency sein. Da wird auch entsprechend dann Geld reingesteckt, dass die Coachings bekommen, dass die besser werden und so weiter, was eine feine Sache ist. Was aber natürlich auch dazu führt, dass die Leute dann halt irgendwann in ihrem dritten Workshop sitzen, wo sie jetzt wieder über Werte reden sollen und dann einfach nur reproduzieren, was sie wissen. Okay, das ist jetzt die angemessene Antwort und da schon mitunter gar nicht mehr wirklich viel Leben hinten dran steckt. Ja? Und das hat erstmal gar nichts mit der Qualität von diesen Workshops zu tun. Die können natürlich trotzdem an und für sich wahnsinnig, wahnsinnig gut sein, aber es tritt da trotzdem so ein gewisser Müdigkeitseffekt ein irgendwann. Und da stoßen wir dann auf sehr offene Ohren, dass auch Leute, die gar nicht wissen, was Pen-and-Paper-Rollenspiel eigentlich ist, die dann einfach sagen, ah, okay, es ist was anderes, es ist was Spielerisches. Und das öffnet dann schon ganz viele Türen und vor allem auch ganz viel die Motivation bei den Teilnehmenden nachher. Weil was wir machen ist, wir machen erstmal eine Analyse vom Team und schauen uns an, wo stehen die, wo wollen die hin, was ist der Bedarf, was nennen sie uns für Probleme, ne? So was hören wir dazwischen. Und dann schreiben wir für jedes Team ein eigenes Pen-and-Paper-Rollenspiel und spielen das mit denen. Das heißt, das Erste, was für die passiert, ist ein Spiel. Einfach nur ein Spiel. Und da freuen die sich auch einfach drauf. Ne? Das ist cool, das macht Spaß, das verbindet. Und dann im zweiten Schritt kommt erst dieses, was haben wir im Spiel gesehen, was können wir daraus lernen und wie können wir das in den Arbeitsalltag übersetzen. Und natürlich rennst du da, ich sag mal, in einer nerdlastigeren Branche oft offene Türen ein, aber trotzdem sitzen wir unterm Strich so mit 90-95% Leuten da, die noch nie Pen und Paper gespielt haben. Und es ist dann immer ganz schön zu sehen, wie es so nach spätestens 20 Minuten eigentlich egal ist, ob du da jetzt die Nerd-Profis sitzen hast oder die kompletten Anfänger, weil die Leute sich so in dieses Spiel reinschmeißen und das ist immer wunderschön.
Das beruhigt mich schon mal ein bisschen. Sprecht ihr dann vorher mit den ganzen Teams oder sprecht ihr mit einem Teamvertreter, zum Beispiel einem Scrum Master, einer Führungskraft oder einer einzelnen Person aus dem Team?
Beides. Es ist für uns, haben wir festgestellt, sehr wichtig, beide Perspektiven zu kriegen. Ne? Einmal so ein Teamvertreter. Es kann jemand aus dem Team sein, aber wir brauchen irgendeine Art von Außensicht. Ne? Wie schaut es denn von außen aus, was die Themen des Teams sind? Und dann schicken wir basierend darauf nochmal einen Fragebogen an alle Teilnehmenden. Am liebsten würden wir natürlich immer mit allen reden, aber es ist auch Zeit, die da natürlich locker gemacht werden muss und überanalysieren bringt ja dann auch nichts. Aber so diese beiden Sichten, einmal die externe eben von so einem, ja, oft ist es ein Agile Coach, ein Scrum Master oder ein Teamlead. Und dann nochmal so ein bisschen die interne Sicht in diesem auch anonymen Fragebogen. Das sagen wir auch ganz klar. Dieser Fragebogen ist nur für uns zur Konzeption. Das heißt, die Leute sind da auch brutal ehrlich, was uns aber natürlich hilft. Ne? Also es ist natürlich super essentiell, dass wir wissen, was die tatsächlichen Themen sind, wo Probleme sind, die vielleicht ansonsten nicht so angesprochen werden, damit wir die im Spiel auf einer abstrakten Ebene dann so ein bisschen herbeiführen können, um einfach mal einen Raum aufzumachen, dass darüber geredet wird.
Ja, das ist cool, weil ich habe mir jetzt gedacht, wenn ihr quasi direkt aufs ganze Team zugeht, dann würdet ihr ja vielleicht genau das Gleiche laufen wie in vielen anderen Workshops, dass die Leute dann halt entweder die gleichen Antworten reproduzieren oder, weil sie nicht immer sagen, ja, es ist doch eigentlich alles gut, weil sie keine Lust haben, tiefer zu gehen oder sowas. Deswegen, also das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ihr holt euch hauptsächlich eher so die Außensicht vom Scrum Master, Agile Coach, Teamlead oder sonstiges und fragt das gesamte Team dann über einen anonymen Fragebogen ab, ne?
Genau.
Ist denn das so, habt ihr da dann trotzdem den Eindruck, dass die Leute auch in den Fragebögen, ich meine, ihr habt gerade gesagt, die sind oft auch total brutal ehrlich, was ich total gut finde, was ja super wichtig und richtig ist an der Stelle. Habt ihr denn auch zwischendurch das Gefühl, dass in den Fragebögen trotzdem eher so an der Oberfläche gekratzt wird oder die Leute doch nicht ehrlich sind? Das sind eher Einzelfälle oder wie sieht das insgesamt aus?
Na, ich sag mal so, insgesamt ist Fragebögen zu schreiben und zu lesen und zu interpretieren, gerade im sozialen Bereich, ne, ist natürlich eine eigene Wissenschaft für sich. Ne? Und irgendwann lernst du auch, zu gucken, okay, welche Begriffe werden denn benutzt und welche Begriffe werden vielleicht auch gar nicht benutzt. Ja, wir stellen ja auch, wenn wir eine Frage stellen, dann haben wir ja auch schon ein bisschen im Hinterkopf, was für Antworten erwarten wir da. Und dann ist es zum Beispiel auch, siehst du ja diese Kontraste, ne? Wenn du zum Beispiel ein Team von irgendwie 12 Leuten hast und 3 nennen ein Issue und bei den anderen taucht das Wort nicht mal auf, ja, auch nicht zwischen den Zeilen, dann kannst du daraus auch schon ganz, ganz, ganz viel ablesen. Ja, und so ergibt sich dann mit diesem Gespräch von dem der Repräsentantin und dem anonymen Fragebogen ein sehr, sehr rundes Bild, ne? Weil du guckst, so wer nennt welche Symptome, welche Sachen werden genannt, was wird vielleicht nicht genannt. Und dann kannst du da sehr schön zwischen den Zeilen dir so einen roten Faden ablesen.
Das heißt, ihr beschäftigt euch auf jeden Fall sehr intensiv mit diesen Fragebögen. Ihr guckt jetzt nicht nur mal so ein bisschen rein, was sind die Themen, wie verteilt sich das und los geht's, sondern das klingt schon nach einer sehr intensiven Beschäftigung mit den Antworten.
Genau. Vielleicht da noch anknüpfend, die Fragebögen nutzen wir auch sehr gerne, um zu schauen, ne, so wie sind die Leute menschlich drauf und auf was für eine Art von Geschichte haben die überhaupt Lust. Ne? Weil dadurch, dass wir ja viel mit Leuten spielen, die noch nie von Pen & Paper gehört haben, ist es super wichtig, dass wir alles tun, was wir können, um den Leuten den Einstieg so einfach wie möglich zu machen. Das heißt natürlich auch, wenn du jetzt eine Gruppe hast von harten Sci-Fi-Nerds, dann brauchst du die nicht als Elfen durch den Wald rennen zu lassen. Das finden die potenziell nicht so interessant. Ja? Das heißt auch auf der Ebene wirklich zu gucken, dass das richtig gut zum Team passt, dass die Leute sich richtig reinfallen lassen können. Weil dann passiert im Spiel die Magic, die Immersion ist sehr, sehr hoch. Man taucht extrem in diese fiktive Welt ab. Und dadurch lässt man den ganzen Arbeitsalltag, man lässt die ganze reale Welt hinter sich und ist so bei sich. Ja? Und da passiert das Paradoxe, die Leute stellen fiktive Charaktere in der fiktiven Welt dar. Und dadurch, dass sie da so reinfallen können, zeigen sie ihren Persönlichkeitskern, ohne es zu merken. Ja? Und das führt dazu, dass wir dann wirklich authentische Teamdynamiken, authentische Verhaltensmuster beobachten können. Und die Leute haben es dann auch erlebt. Ne? Wenn wir dann hinterher drüber reden, dann ist es halt nicht so ein abstraktes Ding, was sich im Joballtag irgendwie auf 3 Meetings, 5 E-Mails und 4 Monate verteilt hat, sondern die haben das erlebt, die haben da eine Emotion zu, es ist super greifbar. Und da kannst du viel, viel schöner Learnings draus generieren, das angucken mit dem Abstand, mit der Abstraktion zu dem Spiel. Und da passieren dann die Erkenntnisse und da passieren auch Sachen, die dann wirklich hängen bleiben bei den Leuten.
Ja, das klingt auf jeden Fall echt schlüssig und cool. Habt ihr das dann auch so, dass ihr, wenn ihr quasi die Außensicht einholt von dem Externen und dann die Antworten durch die Fragebögen der Teams bekommt, habt ihr das auch öfter mal, dass ihr da totale Diskrepanz zwischen der Außen- und Innenwahrnehmung feststellt?
Also das ist tatsächlich der Klassiker, wie bei allem im Leben. Ne? Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung geht es ja schon los über die eigene Person. So ein Team ist ja super komplex. Ein Team ist ja mehr als die Summe seiner Teile, sage ich mal. Und auch für einen Teamlead, für einen Scrum Master oder für einen Coach, natürlich nehmen die andere Sachen wahr als das, was im Team dann nochmal passiert. Wir bringen ja auch alle irgendwo eine Persona zur Arbeit mit, unsere Arbeitspersona. Und die ändert sich ja auch, ob ich mit einer Kollegin rede oder ob ich mit meinem Scrum Master oder mit meiner Chefin rede zum Beispiel. Deswegen ist das ganz normal. Plus natürlich hat so ein Teamlead auch andere Interessen als das Team. Auch wenn es ein toller Teamlead ist, der für die Interessen des Teams einsteht, hat der andere Verantwortungen. Und das kommt dann natürlich auch raus. Ich glaube, das Schöne mit diesem, ich nenne es mal Dreiklang, den wir da machen, ne? Diesen Fragebögen, dem Spiel und dann diese anschließende Retrospektive ist, die Fragebögen und dieses Gespräch ist halt so ein erster, das ist unser erster Eindruck auch, ne? Das ist unser erster, wir kennen dieses Team ja vorher nicht, also wenn wir zum ersten Mal mit dem Team arbeiten. Und die Themen, die da irgendwie rauskommen, sei es direkt angesprochen oder zwischen den Zeilen oder nicht angesprochen, die sind ja immer irgendwo richtig. Na, also da kann ja nichts kommen, was es gar nicht gibt als Thema in diesem Team oder als Entwicklungspotenzial in diesem Team. Und dann kommt aber das Spiel und in diesem Spiel greifen wir das Thema ja abstrakt auf. Ne? Also diese Abstraktion, über die wir jetzt auch schon ein paar Mal geredet haben, ist unfassbar wichtig und unfassbar hilfreich. Und zum Beispiel, wenn das Thema ist, ganz häufig Konfliktscheuheit. Ne? Ganz häufig kommen Teams und da haben sich alle lieb und die vertrauen sich ganz dolle und die mögen sich und dann werden Konflikte nicht angesprochen, weil man niemanden verletzen möchte, was erstmal gut ist, aber was natürlich nicht funktionieren kann auf Dauer. Dann konzipieren wir ja ein Spiel, wo wir sagen, okay, unser Thema ist Konflikte und egal in welcher Facette das in den Fragebögen aufkam oder wer da was gesagt hat, das Thema ist Konflikte und dann geben wir denen ein paar verschiedene Konflikte. Dann geben wir denen einmal, ich sag mal, emotionale Konflikte. Dann geben wir denen tatsächliche Kampfkonflikte. Ne? Also da kommt dann irgendwas und will auf die draufhauen. Da kommt dann Zeitdruck, da kommt dann Rundenbasiertheit. Da sieht man dann, okay, ne, wie geht man mit dem Konflikt bei Stress um. Dann gibt es da vielleicht ein moralisches Dilemmata. Dann geben wir ein paar von den Charakteren vielleicht verschiedene kleine Ziele und gucken, wie die das selber miteinander ausmachen. Und irgendwo dazwischen kommen die wahren Themen raus. Na, also auch wenn wir nur in die Richtung des Themas gehen, werden wir ja beim Spiel klar erkennen können, wo die eigentliche Ursache liegt, was das eigentliche Thema ist. Und dann können wir in der Retrospektive hingehen auf diese, wie Jasmin ja auch schon gesagt hat, ganz konkreten Beispiele und sagen, ey, in dieser Szene habt ihr das und ist das und das passiert. Wie war das für euch? Warum ist das passiert? Und dann geht es erstmal um nichts. Es geht darum, warum habt ihr jetzt diesen Kraken, der da euer Schiff angegriffen hat, warum habt ihr sofort auf den draufgehauen? Warum habt ihr nicht versucht zu fliehen? Oder warum? Aber es geht um nichts, es geht um ein Spiel. Aber es geht um Dynamiken, die echt sind, weil diese Dynamiken eben kommen. Und da kannst du einen ganz, ganz sicheren, wertfreien Raum aufmachen, der eine Feedback-Kultur zulässt, die du ansonsten in Teams schwierig erreichen kannst, weil es eben um einen Job geht, weil es darum geht, dass jetzt ein Fehler gemacht wurde. Und auch wenn man sagt, wir machen eine Ursachenanalyse, irgendjemand ist immer schuld und niemand will schuld sein. Na, und hier ist es einfach egal. Und das bringt eine ganz tolle, respektvolle Ehrlichkeit. Und deswegen ist dieses Gesamtpaket von, na, die Analyse zeigt uns, wo geht's grob hin. Das Spiel zeigt uns, was sind wirklich die Kernthemen. Und die Retro erlaubt uns dann, mit dem Team genau daran zu arbeiten, ohne dass diese Emotionen mit reinkommen. Wobei man sagen muss, ein Pen-and-Paper-Spiel ist nicht emotionslos. Also da geht's zur Sache. Da ist es dann wichtig, ob dieser Kraken jetzt besiegt wird oder nicht. Da hängt dann ganz viel auf einmal von ab.
Ja, so viel habe ich auch schon mitgekriegt bei meinen ganzen, ungefähr 2/3, glaube ich, würde ich mal schätzen, bei des Freundeskreises doch ganz gerne Pen-and-Paper spielt. Das kriegt man schon mit, auch wenn sich dann im Nachgang darüber unterhalten wird. Also emotionslos würde ich das definitiv nicht nennen. Wie viel Zeit steckt ihr denn in die Vorbereitung eines solchen Spiels? Ihr habt ja gesagt, ihr schreibt dann jeweils für das Team eine eigene Geschichte.
Das ist sehr unterschiedlich. Natürlich sind wir da, wenn ich jetzt überlege, wie lange wir für die ersten Male gebraucht haben, da sind wir natürlich Welten schneller heutzutage. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Prozess, dem wir auch gerne größeren Zeitrahmen geben. Das heißt nicht, dass wir da exzessive Stunden reinsetzen, aber das darf sich gerne über ein paar Wochen strecken, weil man darf da nicht unterschätzen, das ist ein sehr kreativer Prozess. Ne? Du hast natürlich zum einen diese rein technische Sache, so okay, an welchen Themen wollen wir arbeiten und wie kriegen wir die unter, aber nichtsdestotrotz entwickelst du ein Spiel, entwickelst du eine Geschichte, entwickelst du Spielmechaniken. Das muss irgendwie in so einen Flavor reinpassen, dass es für das Team passend ist, und das ist ein kreativer Prozess und das muss dann auch mal 2-3 Tage oder auch mal eine halbe Woche irgendwie, 3 Tage sind eine halbe Woche, liegen dürfen, und dass man es auch mal kurz vergessen kann, dass das wieder neu atmen kann, ja. Und dementsprechend ist es schwierig, in einzelne Stunden einzutüten.
Ja, aber das gibt ja ein ganz gutes Bild. Das heißt, die Informationen holt ihr ein und der Workshop findet dann üblicherweise wie viel später statt?
Wir nehmen uns gerne 6 Wochen zwischen Analyse und Pen und Paper. Klar, das geht zur Not auch mal schneller. Manche Kunden haben auch einfach selber gerne mehr Vorlauf. Aber das ist so ein Sweet Spot, wo wir sagen, das ist dann einfach organisatorisch am einfachsten. Und was natürlich auch dazu kommt, ist dieser Fragebogen. Ne? In dem Moment, wo ich jemandem eine Frage stelle, gehen ja bei dem im Kopf Dinge los. Selbst wenn er schreibt die Antwort hin und vergisst es, aber trotzdem kann es sein, dass es nochmal rödelt. Oder bei manchen Sachen, ne, man weiß vielleicht gar nicht sofort eine Antwort und dann beschäftigt einen das so, was ist denn das jetzt eigentlich? Das heißt, dieser Fragebogen, da möchten wir auch, dass der ein bisschen wirken kann. Ne, dass es bei den Leuten nochmal so ein bisschen rattern kann, dass sowas kann ja auch mal eine Woche dauern oder 2, ne, wo das irgendwie so im Hinterkopf, und dann fällt dir, dann passiert wieder eine Situation, ich so, das war das. Und dann hat das Team auch nochmal Zeit, sich da auszutauschen und so weiter. Das heißt, dass da diese Zeit zum Atmen ist auch für das Team tatsächlich von Vorteil.
Das klingt auf jeden Fall alles sehr schlüssig, und gerade diese Nachwirkung stelle ich mir sehr wichtig vor. Habt ihr denn nichtsdestotrotz schon mal die Situation gehabt, dass der zeitliche Versatz einfach so groß war, dass es dann nicht mehr gut gepasst hat, vielleicht nicht mehr richtig relevant war oder die Themen sich verändert hatten?
Wir hatten es ein einziges Mal, da ist aber eine so überraschende Umstrukturierung irgendwo dazwischen geschossen, dass es einfach auch gar nicht klar war, ob zum Termin das Team in der Form noch besteht. Genau, dass da wurde dann einfach die komplette Sache nochmal um ein halbes Jahr verschoben. Ja, aber das ist die Ausnahme.
Steckt ja auch wieder eine wichtige Erkenntnis hinter, ne? Also egal wie kurzfristig manche Konflikte oder sowas oder Situationen im Team erscheinen, dass das tatsächlich die zugrunde liegenden Gegebenheiten sich gar nicht so schnell und kurzfristig ändern. Und das ist ja vielleicht auch für nachhaltige Teamentwicklung einfach eine wichtige Erkenntnis, ne? Nicht immer sofort einfach nur auf jedes Symptom zu reagieren und das dann zu bekämpfen, sondern wirklich, wie ihr das ja auch macht, durch euer Vorgehen, durch diese Abstraktion wirklich an die Tiefe zu gehen, und das sind Dinge, die sich gar nicht so schnell verändern, finde ich eine sehr wichtige Erkenntnis, ja.
Genau, es ist diese Dynamiken, ne? Also darum geht es ja im Endeffekt, die Teamdynamiken, und die sind sehr komplex, ne? Und je komplexer das System, desto langsamer die Änderung, oder desto größer muss der Störfaktor sein, damit sich das System in irgendeine Richtung verschiebt. Und es ist genau wie du gesagt hast, das ist, man sieht oft die Symptome. Und die werden dann auch behoben, ne? Da werden dann Gespräche geführt und irgendwelche Maßnahmen ergriffen und sonst irgendwas. Aber die wirklich zugrunde liegenden Dynamiken gehen ja von den Menschen aus, und die Menschen ändern sich nicht in 6 Wochen grundlegend. Also ne, mein Wesenskern, mein Wertesystem ändert sich ja nicht von heute auf morgen, wenn überhaupt, jetzt eine philosophische Debatte drüber aufmachen. Aber genau, also es ist so, ich glaube, was schon ein was ab und zu passiert, ist, dass wir kommen nach diesen 6 Wochen oder nach den 8 Wochen oder wie lange das auch immer dann ist. Und dann ist so, ja, ach, wir hatten da dieses Problem, aber eigentlich hat sich das erledigt in der Zwischenzeit. Und wir so, schauen wir mal. Und es hat sich nie erledigt. Na, weil auch das ist ja so ein ganz, ganz klassisches Phänomen. Es kommt irgendwie zu einem, sagen wir mal zum Beispiel zu einem Konflikt und dann spricht man sich aus und dann denkt man, alles ist gut. Und man denkt das auch wirklich, man ist der Überzeugung, es ist jetzt alles gut, wir haben uns wieder vertragen, drüber wurde geredet. Und 2 Monate später merkst du so, da ist noch was. Da ist noch was, da ist jetzt schon wieder was passiert, was jetzt wieder in diese Kerbe reinschlägt. Und darum geht es ja auch, ne, dass sich das immer auf mehr und mehr aufbaut. Genau deswegen, dass Themen wirklich verschwinden, solange die Leute noch da sind, glaube ich, passiert das nicht.
Wie lange ist denn so eine Session eigentlich, das Spiel, wenn ihr das spielt?
Das Spiel ist in diesem Format auf 4 Stunden angesetzt. Da ist alles mit drin von, hallo, wir sind Emi und Jasmin von 12 for Hire und wir spielen heute Pen and Paper. Das ist Pen and Paper. Zu dann einer kleinen Charaktererschaffung, die Spielenden machen und dann die komplette Story mit einer Pause. Genau, das sind gute 4 Stunden, immer mit ein bisschen Puffer. Und die Retrospektive setzen wir dann auch auf 3 bis 4 Stunden an am nächsten Tag, den Tag drauf. Dieses Spiel muss erstmal sacken.
Ach, das heißt, die macht ihr dann tatsächlich relativ kurzfristig?
Ja, du musst diesen Punkt erwischen, dass die Erinnerungen und die Emotionen noch frisch sind. Ja, aber die Leute müssen mal drüber geschlafen haben. Weil Pen und Paper, hast du dann vielleicht in deinem Bekanntenkreis schon gehört, das ist sehr intensiv, das ist sehr immersiv. Und wenn man das nicht gewöhnt ist, dann ist auch 4 Stunden Pen und Paper echt anstrengend. Also nach diesen 4 Stunden, da brauchst du dich nicht hinsetzen, um mit den Leuten direkt eine Retro zu machen, die schlafen dir ein.
Und wir auch, ja.
Wir würden auch reinschlafen.
Das glaube ich euch erst recht, ja.
Dementsprechend ist da unsere Erfahrung nach der Sweet Spot am nächsten Tag oder 1-2 Tage danach, weil dann hast du das alles mal verarbeitet, hast drüber geschlafen, dir sind noch mal ein paar Sachen durch den Kopf gegangen, du hast dich vielleicht schon mit deinen Kolleginnen und Kollegen ausgetauscht, aber du erinnerst noch die Details und die Emotionen, die du am Tisch gefühlt hast in den verschiedenen Situationen, die sind noch frisch, dass du dich da wieder einfühlen kannst. Das heißt, wenn wir dann in der Retrospektive zum Beispiel gucken, so hey, an welchen Stellen war dir denn super frustriert und warum, dann spürst du das noch sehr. Ja, und dann fällt dir das leicht, dann darüber zu reflektieren.
Auch für uns ist diese Pause, also ne, dieses einmal drüber schlafen und dieses nochmal nachbesprechen, was jetzt passiert ist, auch wichtig, weil eine von uns immer die Spielleitung macht. Also eine von uns leitet das Spiel und die andere ist neutrale Beobachterin. Und das heißt, auch da kriegst du nochmal als Spielleitung, du bist ja irgendwo doch dann Teil des Spiels, ne? Also du bist ja als Spielerin am Tisch und da kriegst du auch nochmal eine ganz andere Perspektive auf das, was passiert. Plus du bist natürlich mit Leiten beschäftigt, was dich kognitiv auslastet, sage ich mal. Und dann hast du eben nochmal die andere, die ganz andere Sachen wahrnehmen wird. Ne? Auch so Sachen wie Körpersprache. Es ist das Beispiel, das ich da immer gerne erzähle, ist, das war auch ein Team, wo es auch um Konfliktvermeidung ging. Und da waren wir schon weit im Spiel drin. So, das war schon Stunde 3 oder so. Also die waren schon alle dabei und voll drin und so. Und dann haben wir sie in eine Situation gebracht, wo sie direktes Feedback zu einem Charakter geben mussten, den sie sehr, sehr gemocht haben, aber der sehr unfähig in seiner Rolle als Kapitän des Schiffes war. Und du hast gesehen, ne, das ist die wurden dann vorgeladen vor der Piratenkönigin. Und dann hat die gefragt, Leute, was ist los? Ich kenne euch eigentlich als gute Crew irgendwie. Eure Zahlen schauen zurzeit nicht so gut aus. Gibt es da Probleme mit eurem neuen Kapitän? Und du hast gesehen, die sind alle physisch vom Tisch zurückgewichen. Die sind alle richtig physisch, so Arme verschränkt, alle klein geworden. Niemand wollte was sagen. Und das ist was, das geht dir als Spielleitung mal schnell durch, weil dann guckst du auf deine Notizen oder Ding. Aber als außenstehende Beobachterin siehst du das natürlich sofort. Und deswegen ist auch für uns diese Pause, dieses einmal drüber schlafen auch sehr wichtig, weil wir uns auch nochmal austauschen und auch nochmal besprechen, was hat wer wie wahrgenommen. Na, und wir haben bestimmte Sachen auf uns gewirkt, weil wir natürlich diese Beobachtungen zum Teil wieder ins Team reingeben. An sich sind die Retrospektiven natürlich so gedacht, dass das Team sich selber die eigenen Erkenntnisse erarbeitet, ne, mit gezielten Fragen und Dingen. Aber natürlich sagen wir auch, was wir beobachtet haben, weil es auch hier wieder Eigen- und Fremdwahrnehmung für das Team wichtig ist, dass jemand von außen auf den Wald schaut sozusagen, den man ansonsten vor lauter Bäumen nicht sieht.
Ja, absolut. Also damit hast du gerade was ziemlich gut auf den Punkt gebracht, was ich schon unterbewusst zumindest schon so ein bisschen länger hatte, aber irgendwie fehlte mir so ein bisschen die Möglichkeit, das vernünftig zu verargumentieren, sagen wir das mal so. Das ist auch immer meine Erfahrung gewesen mit Team-Workshops oder Team-Entwicklungs-Team-Building-Workshops, die ich bisher geleitet habe, dass du einfach als Facilitator gar nicht die volle Wirksamkeit damit reinbringen kannst, weil dir nämlich genau solche Situationen einfach flöten gehen, weil du bist so darauf fokussiert, den Workshop irgendwie durchzubringen oder zumindest die im Workshop gesteckten Ziele zu erreichen, dass dir wirklich manchmal echt wichtige Dinge komplett flöten gehen. Und ich habe mich immer wohler gefühlt, wenn man das irgendwie in einem Zweiergespann gemacht hat. Und ich dachte, lag es vielleicht daran, dass ich noch nicht so super erfahren bin und dass ich jetzt auch noch keine 500 Workshops gemacht habe oder so. Nee, das scheint ja wirklich so zu sein. Also das ergibt auch richtig viel Sinn gerade für mich. Klar, du bist ja in dem Fall jetzt in der Geschichte drin, ansonsten im Workshop-Konzept, aber auf jeden Fall in irgendeinem roten Faden und dafür verantwortlich. Natürlich geht dir dann eine ganze Menge flöten. Und das dann auch nochmal mit einer Person, die das beobachtet hat, reflektieren zu können, finde ich super wertvoll.
Ja, und du bist ja auch deine eigene Person, also auch du bringst ja deine eigenen Werte, deine eigenen Sichtweisen, deine eigenen Interpretationen mit, soll ja so sein, ne? Das Team soll ja durch einen Menschen betreut werden, aber natürlich sind Jasmin und ich auch einfach zwei unterschiedliche Menschen mit sehr unterschiedlichen Erfahrungen, gerade was Arbeit und Teams angeht, ne? Also wie gesagt, Jasmin kommt aus der Konzernlaufbahn, ich komme erst aus der Uni und dann aus dem Startup. Das sind ganz andere Erfahrungen, die du da machst. Und auch das alleine ist schon super hilfreich, um da einfach ein holistischeres Bild, das natürlich nicht komplett sein kann, aber ein gründlicheres Bild von verschiedenen Sachen zu kriegen.
Ja. Sehe ich auf jeden Fall auch sehr ähnlich. Macht ihr denn am Tag des eigentlichen Workshops, also des Spiels, danach noch irgendeinen Wrap-up? Oder wird einfach quasi das Spiel zu einem Ende geführt und das war's?
Genau, das Spiel ist zu Ende und das war's. Was wir den Teams oft noch empfehlen, ist diesen Drive noch so ein bisschen mitzunehmen und zum Beispiel danach essen zu gehen oder so, dass wir zum Beispiel das Spiel mittags machen und dann sollen die sich noch in den Biergarten setzen oder so. Weil du stehst nicht vom Tisch auf und bist aus dieser Geschichte raus. Ja, das ist so ein kleines bisschen wie, stell dir vor, du hast Blade Runner 2 in Berlin im Zoopalast nachts um 2 geguckt und du trittst auf die Straße raus und es ist leer. Und die Stimmung trägt sich noch so mit auf dem Nachhauseweg. Ja? Und so ist es beim Pen und Paper halt auch. Du stehst nicht vom Tisch auf und du bist aus dieser Geschichte raus. Und ich so, okay, alles klar, dann gucke ich jetzt mal, was mit meinen E-Mails ist. Natürlich gucken die Leute, was mit ihren E-Mails ist. Aber da ist noch so ein gewisser Bedarf, so, oh, was war denn das und oh, was wäre denn gewesen, wenn und oh, das war so cool, als du dieses und also das habe ich ja bis immer jetzt noch nicht verstanden, was war denn da los? Und da ist nochmal so ein gewisser Bedarf, das nochmal so ein kleines bisschen zu verarbeiten, auszutauschen und das ist natürlich auch einfach nochmal so ein schöner Teambuilding-Moment, ganz klassisch Teambuilding, da entsteht nochmal Zusammenhalt, da entsteht nochmal gemeinsame Identität, Vertrauen und so weiter und deswegen empfehlen wir den Leuten da, wir sind jetzt raus, aber geht noch ein Bier trinken.
Manchmal werden wir auch auf das Bier noch mit eingeladen. Das ist dann auch immer. Das ist dann auch schön.
Macht ihr das dann?
Je nach Situation, ne? Also sind wir noch da? Fahren wir da an dem Abend gleich wieder weg? Wie ist die Location? Manchmal sind wir zum Beispiel auch bei Offsites mit dabei, ne? Wenn das Team irgendwie 2-3 Tage irgendwo hingeholt wird, dann sind wir einfach da. Und genau, das ergibt sich meistens sehr natürlich. Ne? Das merkst du ja auch, ob dieses Team gerade den Bedarf hat, auch so ein bisschen vielleicht unter sich zu sein. Dann grätschen wir da natürlich um Gottes Willen nicht rein. Das ergibt sich meistens.
Es hätte jetzt auch einfach sein können, dass ihr vielleicht sagt, nee, machen wir lieber nicht, weil wir möchten das Team bewusst unter sich lassen. So, deswegen hatte ich das mal gefragt. Gar nicht mal, ob es irgendwie organisatorisch klappt oder nicht. Hätte ja sein können, dass da noch was hintersteckt.
Nee, kommt halt auch schwer auf die Themen an, ne? Und wo das Team steht und so weiter.
Du merkst ja auch während dem Spiel, wie das Team drauf ist. Na, also du merkst auch, ob da jetzt vielleicht auch während dem Spiel schon ein paar Punkte angerissen wurden, ne? Weil alle Abstraktionen gut und schön, manchmal gerade die Frustration, ne? Also Frustration ist da wirklich so ein Ding. Manchmal versuchen die irgendwas zu planen oder irgendeine Szene zu besprechen oder so und es klappt nicht aus Gründen, die dann zu identifizieren sind von uns. Und dann wird der Ton da ein bisschen rauer. Ne? Also das passiert durchaus auch mal. Und wenn wir da das Gefühl haben, ah, die sind gerade, da brodelt es gerade ein bisschen und dann halten wir uns da auch raus. Und was wir natürlich auch machen, falls wir da noch mitgehen danach, ist, dass wir ganz klar sagen, wir reden gerne an sich über das Spiel, wir reden gerne über Pen and Paper, sowieso, immer. Wir beantworten gern alle eure Fragen, aber wir reden nicht über die Themen der Retro. Wir reden nicht, ne, weil das ist dann genau, das ja genau, was wir nicht wollen, dass dann dass wir dann mit zwei Leuten reden und die anderen acht oder sonst irgendwie, ne? Also, sondern da sagen wir so, das ist, wenn wir mitkommen, dann nicht in unserer Funktion als Facilitator oder Coaches oder wie auch immer, sondern weil wir noch mit euch ein Bier trinken wollen, ne? Das ist dann, da wird dann schon ganz klar getrennt natürlich.
Habt ihr denn eine maximale Größe, mit wie vielen Personen ihr das macht?
Ja, das kommt drauf an, was wir genau mit den Teams machen. Also wenn wir wirklich, so wie wir es jetzt quasi die ganze Zeit besprochen haben, auf die Teamentwicklung gehen, auf die Teamdynamiken, da wirklich in die Ursachen und in das Nitty-Gritty rein wollen, dann ist unser Erfahrungswert, dass das Sinn macht, so bis 15 Personen. Darüber hinaus hast du so ausgeprägte Subgruppenbildung, dass du eigentlich mehr Dynamiken zwischen Gruppen dir anschaust, als tatsächlich zwischen den Personen. Wenn wir jetzt aber zum Beispiel einen Schwerpunkt haben, wo es mehr in Richtung Personalentwicklung geht, sprich, es geht nicht darum, Dynamiken zwischen den Leuten zu beobachten, sondern dass die Leute hinterher jeder für sich zu einem bestimmten Thema was mitnimmt. Zum Beispiel Burnout-Prävention oder Leadership-Skills, was auch immer es ist. Ja? Dann kannst du die Gruppen größer machen. Oder auch wenn es darum geht, dass zum Beispiel teamübergreifend sich mal Leute kennenlernen. Ja? Dass die HR, Vertrieb und das Tech-Team irgendwie mal mehr in Austausch miteinander kommen. Da gehen wir bis 25 beziehungsweise 50 Personen, weil es da eben nicht mehr
auf die Gruppen geht. Das ist schon
ordentlich. Ja. Da weiß man dann danach, was man getan hat, ja.
Das unterschreibe ich. Du hattest vorhin, ich glaube Jasmin, du hattest vorhin gesagt, dass die Leute danach natürlich dann ihre Mails checken und so weiter. Habt ihr schon mal oder habt ihr öfter Probleme damit, dass Leute vielleicht auch beim Spiel nicht bei der Sache bleiben und dann irgendwie auf dem Handy nochmal nach Benachrichtigungen gucken oder nach Mails oder so? Oder wie läuft das?
Also du siehst, dass die Leute zwischendurch manchmal am Handy sind, aber, dickes Aber. Das kommt, wenn wir jetzt eine Gruppengröße haben, sagen wir mal 15 Leute, wir machen Teamentwicklung, dann ist das so, dass nicht alle immer 100% laserfokussiert sein müssen. Das heißt, manche sind immer gerade ein bisschen aktiver im Spiel als andere und das wechselt dann durch. Es sind aber immer alle beteiligt. Und dann siehst du halt schon, dass manchmal die, die jetzt nicht gerade im Spotlight stehen, dass da dann vielleicht schon auch mal das Handy rausgezogen wird. Du merkst aber dann, sobald irgendwie ein Witz passiert oder sonst irgendwas, sind die sofort wieder da. Das heißt, die hören trotzdem zu. Und wir hatten bisher noch nie das Problem, dass man jetzt irgendwie den Eindruck gehabt hätte, das nimmt irgendwie Überhand oder irgendwer ist nicht dabei oder so. Also das war alles in so einem Rahmen, wo ich sage, muss man heutzutage einfach ein Stück weit mitleben. Kriegst du nicht hin, dann zu sagen, okay, wir machen jetzt den Workshop und hier ist bitte diese Box, da packt ihr alle eure Handys rein. Weil dann einfach viele dann doch noch sagen, so, nee, ich muss jetzt hier, ich warte noch auf den Rückruf, bla bla bla. Und da lohnt sich das gar nicht, dieses Fass aufzumachen, weil das alles in einem Rahmen ist, der Sache tatsächlich keinen Abbruch tut.
Also auch das, wenn jetzt jemand noch einen Rückruf irgendwie entgegennimmt, also sofern er hoffentlich den Raum verlässt, dann wäre in Ordnung, also es funktioniert trotzdem.
Das hatten wir, also das passiert immer mal natürlich, das wird dann meistens auch einfach vorher angekündigt. Die sagen dann, hey, tut mir leid, aber ich warte ja noch auf diese super wichtige E-Mail oder ich warte auf diesen super wichtigen Anruf, ich gehe dann einfach kurz raus. Das passiert natürlich mal, also es ist einfach die Arbeitskultur von heute, ne? Es ist eben ständig erreichbar. Aber es ist, wie Jasmin sagt, da muss man müssen wir alle mitleben.
Ja, leider. Aber gut, dass das Ding kein Abbruch, also jetzt kein großes Problem für euch darstellt, für die Methode.
Nee, dafür hast du einfach genug, ne? Diese 4 Stunden ist halt auch einfach echt eine Zeit, ja? Und in diesen 4 Stunden passiert sehr viel, es passieren sehr viele unterschiedliche Dinge und das Ziel ist ja, dass die Leute in den 4 Stunden Spaß haben und dass wir beobachten, was wir beobachten wollen. Also im Sinne, dass wir diese Erkenntnisse haben, um mit dem Team in die Retro zu gehen. So, das ist das Ziel, ja. Und dafür ist es nicht notwendig, dass alle 15 Personen 4 Stunden ohne Pause zu 100% die ganze Zeit mit dabei sind.
Na gut, ich meine, die Erkenntnis, dass jemand, wenn es gerade wichtig wird, dann immer sich irgendwie da rauszieht, ist ja auch eine, die sich zu besprechen lohnt.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Nächste, ne? Wenn du mal guckst, wie viele Leute beteiligen sich denn an Diskussionen, ne? Das ist auch, wann steigen welche Leute aus Diskussionen aus? Wie viele sind am Ende der Diskussion noch dabei? Also da hatten wir zum Beispiel auch mal, um da mal so ein Praxisbeispiel zu bringen, ein Team, da waren am Anfang von der Diskussion, waren alle, aber wirklich alle, das war richtig auffällig, alle mit dabei und haben Ideen reingeschmissen und Dings. Und dann konntest du richtig zugucken, es war so ein schöner exponentieller Verfall, wie sich dann so auf die ersten 1-2 Minuten so 3/4 verabschiedet haben. Dann hat so ein Teil noch weitergelebt und dann hat sich das aber, die Diskussion war erst zu Ende, wenn nur noch 2 überlebt haben sozusagen. Ja, und die haben dann entschieden, was jetzt das Outcome ist. Und bei der nächsten Diskussion ging es gerade wieder von vorne los. Also das war ganz spannend, weil wir das in der Form so krass auch noch nicht hatten. Und dann war natürlich auch zu gucken, so warum? So, aber warum und an welchen Stellen sind die Leute denn jetzt da ausgestiegen? Weil dann ist halt oft in dem Fall das so war, dass dann die Großteil vom Team mit der Entscheidung nicht zufrieden war, weil sie sich halt irgendwann ausgeklinkt haben. Aber es gab halt auch Gründe, warum sie das getan haben, ne? Und dann haben wir da halt drauf geguckt.
Irmi, du wolltest, glaube ich, auch gerade noch was dazu sagen, oder?
Ich denke auch gerade an diesen Workshop zurück. Ja, das war eine, auch für uns wirklich eine sehr, sehr spannende Beobachtung. Diese Entscheidungsfindung in diesem Team, die sind immer wieder in diese Iterationsschleifen reingelaufen. Und in jeder Schleife sind Leute abgesprungen sozusagen. Und dann gab es eine vermeintliche Entscheidung. Und dann hat aber wieder jemand gesagt, ja, aber was wenn? Und dann ging es wieder von vorne los. Und dann sind mehr Leute ausgestiegen, bis so eine Spirale sozusagen, bis sich das so fokussiert hat. Ja, und ich wollte davor auch noch was sagen, was ich vergessen habe und deswegen annehme, dass es nicht so wichtig war. Sonst kommt es wieder.
Ich habe noch zwei Fragen, die wir, glaube ich, auch schon in unserem ersten Vorgespräch mal geklärt hatten, aber so, dass unsere Zuhörenden auch mal was davon haben. Nehmt ihr denn die Person, von der ihr die Außenperspektive am Anfang einholt, also meinetwegen ein Scrum Master, Agile Coach oder ein Teamlead, mit ins Spiel rein?
Das ist abhängig von den Wünschen, also von der Situation vom Team. Im Normalfall ja. Also wir diskutieren das immer vorher. Wir sagen, hey, es ist möglich, dass du mitspielst. Es ist ja auch ganz wichtig, so, na, wie sehr ist diese Person in das Team integriert? So, wie wichtig ist denn diese Person für die Teamdynamiken? Und die ist natürlich immer wichtig. Jede Person ist wichtig für die Teamdynamiken. Es gibt dann manchmal diese Bedenken, ne, wenn der Teamlead mitspielt, trauen sich die anderen dann? Auch schon eine Beobachtung. Und was wir aber nie machen, ist, dass wir dieses Rollenverhältnis ins Spiel übertragen, sondern wer auch immer diese Person war, kriegt eine Rolle wie alle anderen. Also generell bilden wir da keine, ich sag mal, echten Thematiken ab, was ne? Manche Leute denken dann auch so, wir haben jetzt ein Spiel gespielt, wo, hier um bei dem Piratenbeispiel zu bleiben, so, na, wo sie diesen unfähigen Kapitän hatten. Und dann ist so dieses so, haben die dann einen unfähigen Teamlead? Und wir so, nein, der Teamlead ist total super. Wir würden das nie machen, dass wir da diese Art von Realismus da sozusagen reinbringen. Genau, und meistens ist es sehr wertvoll, dass die Scrum Master oder die Teamleads auch mitspielen, damit die auch nochmal sehen, wie das Team interagiert. Wenn es eben keine Führung gibt in diesem Sinne, ne? Also wenn es etabliert sich natürlich eine Führung während dem Spiel.
Aber sie spielen dann wirklich mit und beobachten, nicht nur?
Nee, wenn, dann spielen sie mit. Also wir setzen die auf gar keinen Fall nebendran und lassen sie beobachten. Ich finde diese Sache mit den Teamleads oder Projektleitungen oder wie auch immer, hat auch immer noch mal so zwei ganz schöne Dimensionen. Zum einen ist es auch manchmal, machen wir auch Follow-ups mit den Teams oder auch mit den Teamleads und arbeiten dann da noch mal in so Einzelsessions ein bisschen weiter. Und du siehst, auch wenn die Teamleads, bleiben wir jetzt mal bei denen, auch wenn die quasi genau wie Irmi gerade gesagt hat, die gleiche Rolle kriegen im Spiel wie alle anderen, merkst du trotzdem beim Beobachten, wer aus diesem Team der Teamlead ist. Ja, und das sind so manchmal so Kleinigkeiten, wann gehen die wo, wie rein, aber du merkst meistens auf so einer, auf einer Ebene, wer ist hier der Teamlead, ne, auch so, und da musst du gucken, ist das die offizielle Hierarchie, inoffizielle Hierarchie und so weiter, aber da kannst du auch ganz viel schon über Führungsstil und so weiter daraus ableiten. Das heißt, das wünschen sich dann auch manche, dass dann wieder mit den Teamleads oder wenn sich die Teamleads das wünschen, dass wir mit denen im Nachgang auch nochmal Einzelsessions machen, um da nochmal über Führungsstil zu reflektieren. Und das ist so ein bisschen eine kleine Spaßanekdote, womit wir nicht gerechnet haben, ist relativ häufig, gerade bei diesen, ne, wir sind so ein High-Performance-Tech-Team und wir wollen die Besten sein, haben wir am Anfang dieses Intro, ne, wir fangen das Spiel an und dann eine von uns sagt dann, ja, ne, wir sind hier mit Jasmin und organisatorisch läuft es jetzt so ab, also wir spielen jetzt 4 Stunden und dann steht ein Typ auf, beugt sich über den Tisch und sagt, wir schaffen das in 2. Und dann weißt du so, ah, da ist er. Das sind immer die Projektleiter oder Teamleads. Das waren bisher immer die Männer. Und da müssen wir mal einmal kurz sagen, es geht hier nicht um Geschwindigkeit. Ihr könnt es nicht gewinnen. Es geht darum, gemeinsam ein Abenteuer zu erleben und eine Geschichte zu erzählen. Und ihr habt 4 Stunden, wenn ihr die nicht nutzen möchtet. Dann liegt es bei euch und dann ist es für uns auch sehr interessant.
Es hat auch noch nie jemand irgendwas in 2 Stunden geschafft. Aber was auch spannend ist, gerade zu dem Thema, ne, weil Jasmin gesagt hat, so, man erkennt dann immer, wer der Teamlead ist, aber man muss dann auch immer abgleichen, ob das der tatsächliche Teamlead ist. Also das, ne, also auch hier wieder Thema Führungsstil. Ja, es ist einfach spannend zu beobachten, wer dieses Team in welchen Bereichen führt. Ne? Und manchmal ist es ja auch einfach, ich glaube, das kennt ja auch jeder aus seinen eigenen Teams. Es gibt natürlich den Teamlead und dann gibt es oft die Person, zu der man geht, wenn es Probleme gibt. Und manchmal ist das dieselbe, manchmal nicht. Ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn nicht. Aber auch das sind spannende Beobachtungen, denen sich so ein Team manchmal gar nicht wirklich bewusst ist. Ne? Dieses, wie viel mehr Arbeit vielleicht auf einem von den Teammitgliedern liegt, weil die so eine inoffizielle oder so eine emotionale Führungsrolle haben oder so. Und das sind auch Sachen, die man da schön beobachten kann und wo es dann auch hilft, auch hier wieder Außenwahrnehmung, wenn wir kommen und diese Beobachtung teilen. Weil sowas aus dem Team rauszuteilen, kann sehr heikel sein. Ne? Das ist dann oft schwer. Aber wenn wir sagen so, hey, wir haben das beobachtet, dann ist das erstmal eine neutrale Aussage.
Ich hätte noch abschließend die Frage, auch wenn es vielleicht chronologisch nicht ganz sinnvoll reinpasst. Du hast ja, Irmi, auch vorhin gesagt, er fängt dann an mit einem kurzen Intro und dann gibt es erstmal ein Character Design, also das dann durchgeführt. Und da würde ich ja jetzt als jemand, der noch nie wirklich Pen & Paper gespielt hat und sehr naiv da draufblickt, denken, okay, ich weiß, wie viel auch meine Freunde in wie viel Zeit und Engagement einfach sie da rein investieren, ne, und da völlig hyped sind, dann würde man ja naiv jetzt erstmal denken, okay, man designt ja einen völlig anderen Charakter, der gar nicht der eigenen Persönlichkeit unbedingt entspricht. Ihr lacht schon, sehr gut. Wie kommt das denn zusammen? Ihr sagt ja, dass im Endeffekt dann doch ja die echten Persönlichkeiten in dem Spiel aufeinandertreffen und da zum Vorschein kommen. Wie kommt das zusammen?
Ja, also das ist dieses, die besten Rollenspieler der Welt. Die besten, längsten, allertollsten Rollenspieler der Welt werden es nie schaffen, einen Charakter über längere Zeit zu spielen, der nicht irgendwo einen Kern von dir selber enthält. Das probiert jeder immer mal wieder. jeder geht hin. Aber das liegt einfach in der Natur der Sache, dass man sich immer irgendwo wieder selber spielt. Und diese Charakterdesigns, ne, wir bringen da ja auch was mit. Wir lassen die Leute da nicht blanko reinrennen, sondern wir bringen da so Frameworks mit, die auch natürlich zur Geschichte passen, die eventuell auch schon, also auch, da geht schon eine Beobachtungsebene los. Ne? Wir bringen so ein Framework mit und dann gucken wir, was die Leute machen mit diesem Framework. Und dann kommt manchmal dieses Argument von, naja, das habe ich ja nur gemacht, weil das auf meinem Charakterbogen so draufstehen, wie so, das steht da nirgendwo, das hast du da rein interpretiert. Ne? Und das ist auch ein sehr häufig, das passiert immer eigentlich. Menschen lesen, was sie lesen wollen und Menschen spielen Charaktere, wie sie spielen wollen. Und die Leute vergessen das einfach nach 10 Minuten, wenn du im Spiel bist, gerade wenn du neu bist. Du vergisst einfach, dass du da so einen Charakter spielst und gehst da einfach rein, wie du persönlich reingehen würdest. Man ist einfach du bist einfach so mit Spielen beschäftigt, du bist so, deswegen ist diese Immersion auch so wichtig, du bist so in dieser Welt drin, dass da dieser Performance-Gedanke oder so, der kommt da gar nicht mehr. Man merkt es auch immer so, ne? Es ist am Anfang sind die Leute oft noch bemüht und so dieses so, ja, also mein Charakter ist ja das und das oder da und da und deswegen würde die jetzt das machen, dann wird irgendwann in die Ich-Person gewechselt oft. Das ist auch ein ganz, ganz schönes Phänomen. Und ja. Also das kommt einfach. Das ist, du kommst da immer als Person irgendwie durch. Und auch wenn deine Charaktere, also jetzt aus dem privaten Nähkästchen geplaudert, meine Charaktere waren schon sehr unterschiedlich. Ich hatte schon die kleptomanische Halbline, die Buchhalterin im Zirkus war, ich lang gespielt. Dann hatte ich eine verstoßene Prinzessin, die so auf Abenteuerreise war, lange gespielt, eine Bar. Keeperin / Giftmischerin, die aus Versehen ihren besten Freund vergiftet hat und jetzt auf der Suche nach einem Gegengift ist. Das sind alles erstmal sehr unterschiedliche Charaktere, aber die sind alle gleich. Die sind alle, da ist überall ein Teil von, wie man die dann spielt, wie man da reingeht, da ist immer ein Teil von mir drin. Und deswegen lernt man beim Pen & Paper auch so viel über sich, weil man denkt, dass man das System jetzt dribbelt. Aber es ist nie so. Es ist, diese Gemeinsamkeiten sind immer da.
Ja, cool. Also das finde ich schon mal jetzt auch sehr cool, weil meine Auffassung von Pen-and-Paper-Rollenspielen war bisher immer so, warum setze ich mich denn jetzt, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden mit meinen Freunden in einen Raum und anstatt mit meinen Freunden zu interagieren, warum machen wir das auf dieser Ebene in unseren Rollen? Das ist so ein Punkt, der mich bisher auch einfach davon abgehalten hat. Also vielleicht nicht der einzige gewesen, auch sicherlich der zeitliche Aspekt, aber ihr habt es jetzt immerhin geschafft, ihr habt mich wirklich ernsthaft neugierig gemacht. Also wenn vielleicht irgendwie mal so ein One-Off gespielt wird, also ich meine, oft sind es ja dann auch länger laufende Dinge, da habe ich, glaube ich, einfach auch nicht die Zeit für das Interesse, wieder so viel Zeit reinzustecken, aber so eine One-Off-Geschichte würde ich mir jetzt vielleicht doch mal geben, würde ich mal tatsächlich einfach mal ausprobieren. Cool.
Na, da haben wir doch alles erreicht, was wir erreichen wollten, oder?
Ja.
Vielleicht geht es ja sogar dem einen oder der anderen, die uns hier zuhören, auch so. Das wäre cool.
Das wäre cool, genau.
Habt ihr vielleicht noch ein paar abschließende Worte, noch irgendwas, was ihr den Zuhörenden mit auf den Weg geben wollt?
Oh, no pressure. Also, genau, wenn ihr ein Team seid und ihr habt Bock, an eurer Zusammenarbeit zu arbeiten. Ihr habt Bock, was Cooles miteinander zu erleben. Ihr möchtet vielleicht gerne irgendwie mehr zusammenwachsen oder denkt so, da geht noch ein bisschen was und ihr habt Lust auf was Neues, ihr habt Lust auf was Spielerisches, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Wir freuen uns immer, wenn wir neue Leute fürs Pen and Paper begeistern können und wenn wir euch on top noch helfen können im Job, dann haben wir alles erreicht. Und dazu könnt ihr euch sehr gerne mit uns auf LinkedIn connecten. Und da sind wir viel unterwegs, auf Instagram und ansonsten natürlich Website. Genau. Und vielleicht passiert dann bei euch auch, was bei einigen Teams schon bei uns passiert ist, die spielen danach einfach weiter.
Ja, nee, auch ansonsten, oh nein, jetzt haben wir es so lange geschafft, ohne. Nee, genau, ansonsten auch, wie gesagt, wir quatschen immer super gerne über Pen and Paper. Wir reden auch tatsächlich sehr gerne über Teamentwicklung. Also auch wenn da irgendein Austausch ist oder falls ihr einfach neugierig geworden seid, was dieses Pen and Paper eigentlich ist, was da eigentlich passiert, warum die Leute immer von Drachen und von Kerkern reden und alle diese spannenden Sachen, auch dann meldet euch super gerne bei uns. Ja, ich glaube, das war's.
Die Links bekommt ihr natürlich auf jeden Fall in den Shownotes, also schickt mir die bitte mal alle zu, dass ich da nichts vergesse. Ansonsten danke ich euch sehr für das Gespräch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe auch erstaunlich viel über Teamentwicklung gelernt, was ich gar nicht unbedingt so erwartet hätte heute. Ich hoffe, das geht allen, die hier zugehört haben, ähnlich. Und ja, vielen lieben Dank, bis zum nächsten Mal.
Danke,
danke, tschüss.